Radio Tux. The German Legal Thread. The German Legal Thread.
Start. Radio Tux, Sendung 18. Mein Name ist Maurice Wenk und das sind unsere Themen. Moneyplex 2001 für Linux. Unser Filesystem Crash Course und die wichtigsten Linux-News der letzten drei Wochen. Und wie immer fangen wir jetzt mit den Linux-News an.
Hier kommen die wichtigsten Linux-News der letzten 21 Tage. Opera 6 TP3 released. Opera-User können sich auf eine weitere Technology-Preview des 6.0er Opera-Browsers freuen. Das Release beinhaltet hauptsächlich kleine Änderungen. Die Version kann wie immer von der Opera-Homepage kostenlos heruntergeladen werden. Microsoft darf nicht spenden. Der Vorschlag, Microsoft Software im Support und Training wert einer Milliarde US-Dollar zu spenden und damit einer Sammelklage aus dem Weg zu gehen, wurde abgelehnt. Microsoft versuchte sich außergerichtlich zu einigen und schlug vor, obiges Angebot an Schulen zu spenden. Widerspruch kam von mehreren Seiten. Der Wettbewerb würde gefährdet, da Apple bislang den Schulmarkt anführe. Microsoft würde durch diese Spende einen nicht unerheblichen Platz im Schulmarkt einnehmen. SUSE darf weitermachen. Nachdem der SUSE Linux AG in einer einstweiligen Verfügung kurzzeitig die Auslieferung der aktuellen SUSE Linux 7.3 Distribution untersagt war, haben sich die streitenden Parteien nun geeinigt. Grund der einstweiligen Verfügung war ein Eintrag im Startmenü, der auf ein nicht mehr existierendes Programm namens Crayon verwies. Die Firma Crayon sah darin einen Verstoß gegen ihre Marke Crayon in diesem Eintrag. Crayon war ein Programm, das kurzzeitig zur K-Office Suite gehörte. Der Eintrag ist wohl ein Überbleibsel aus einer alten SUSE Linux Version. Die Crayon Vertriebs GmbH verwies in ihrer Presseerklärung ausdrücklich darauf, dass SUSE keinerlei Lizenzzahlungen tätigen musste. Ihr ging es nur darum, die Verwässerung ihrer Marke zu verhindern. Vertreten wurde die Crayon Vertriebs GmbH vom bekannten Rechtsanwalt Günther Freiherr von Grafenreuth. Feedback für GNOME-Übersetzer. GNOME 1.4.1 steht unmittelbar vor der Tür und GNOME 2.0 wird in etwa 2 Monaten erscheinen. Die Kernkomponenten umfassen derzeit rund 36.000 Meldungen. Aufgrund dieser gewaltigen Anzahl braucht das deutsche GNOME-Team Rückmeldungen, wie die Übersetzungen bei den Benutzern ankommen. Deshalb wurde ein Fragebogen erstellt, den Interessierte unter www.matronics.de/gnome-de ausfüllen können und so dem Team für die Besetzung zu helfen. Weiterhin werden immer Helfer gesucht. Wer sich also aktiv an der Übersetzung beteiligen möchte, kann sich bei christime@gnome.org oder marvarkus@gnome.org melden. Das war es auch wieder von mir und zurück zu Maurice.
Dankeschön, und es geht auch gleich weiter. Wer seine Finanzen lieber am Computer erledigt, der war mit Linux bis jetzt nicht sehr gut bedient. Aber das hat sich geändert. Ingo Ebel weiß mehr.
Moneyplex 2001. Programm ohne Konkurrenz. Leider sollte man vielleicht sagen, zumindest unter Linux. Aber dazu mehr in diesem Bericht. Wie bereits im Magazin 42 Ausgabe 4 berichtet, ist Moneyplex 2001 ein Homebanking- und Finanzverwaltungsprogramm mit HBCI-Unterstützung. Das Programm wird von Metrica Informationstechnologien GmbH produziert und gepflegt. OS2-Anwender kennen diese Software sicher schon länger. Seit Dezember 2001 ist das Programm auch für Linux und Windows verfügbar. Geboten wird die Offline-Verwaltung von Online-Konten. Reine Offline-Konten lassen sich natürlich auch einrichten. Die Konten lassen sich online per HBCI oder bei einigen wenigen Banken noch nach dem PIN-TAN-Verfahren abgleichen. Überweisungen lassen sich offline in nachgebildeten Formularen erstellen und anschließend in einem Rutsch übertragen. Eine Datenbank vereinfacht die Erledigung wiederkehrender Überweisungen. Auch die Verwaltung von Daueraufträgen ist möglich. Vorhandene Daten können aus einem anderen Programm importiert werden. Derzeit unter anderem Quicken, Star Money, MS Money, Visa Home Banking, was den größten Teil der Anwender zufriedenstellen dürfte. Die Umstellung eventueller D-Mark-Konten auf Euro erfolgt ohne Fehler. Alle Beträge wurden korrekt umgerechnet. Im Finanzzentrum erhält man eine Übersicht über die aktuelle Finanzsituation und kann einen Blick auf die vergangenen Entwicklungen werfen. Allerdings fehlen meiner Meinung nach einige wichtige Elemente, wie zum Beispiel eine Betragsübersicht über alle Konten. Derzeit ist die Gesamtsumme des eigenen Vermögens nur in der Kontenübersicht zu sehen. Die noch in der Beta-Version vorhandenen Wertpapier- und Depotfunktionen sind komplett weggefallen. Dadurch, dass das Entwicklerteam in Deutschland sitzt, gibt es keine Probleme mit eventuellen Übersetzungsfehlern. Alles ist in Deutsch. Was den Einsatz unter Linux etwas einschränkt, ist derzeit die Unterstützung nur eines einzelnen Chipkartenherstellers, Kobil. Der weit verbreitete Leser von Tovitico wird derzeit nicht unterstützt, da der Treiber wohl noch nicht den Anforderungen entspricht. Ursache dürfte hier sein, dass diese von einem engagierten Anwender und nicht von Tovitico selbst geschrieben wurde. Unter Windows lassen sich alle Leser unterstützen, die ihren eigenen Treiber mitbringen. Der voreingestellte Vollbildmodus nimmt, wie der Name schon sagt, den ganzen Bildschirm ein, was nicht gerade praktisch ist. Ein vorhandenes Panel wird ausgeblendet, man ist also von den anderen Programmen abgeschnitten. Dies kann man in den Einstellungen aber abschalten, sodass Moniplex 2001 wie jedes normale Programm sich verhält. Auch die Objekte orientieren sich nicht an den üblichen Programmen, wie Titelleiste, Menü und Symbolleiste, was durchaus nicht negativ zu verstehen ist. Erhältlich ist das Programm als normale, Pro- und Business-Version für Linux und Windows. Ebenso kann ein Bundle aus Linux- und Windows-Versionen erworben werden. Die Pro-Version bietet im Vergleich zur normalen Version die Verwaltung von 2 Mandaten und einen Assistenten zum Wechseln des Sicherheitsmediums. In der Business-Version gibt es dagegen keine Begrenzung der Mandanten, Unterstützung von Lastschrift und Details-Disketten, ein Skonto-Assistent und mehrere Exportmöglichkeiten als bei den anderen beiden Versionen. In diesen ist nur der Export nach Moniplex XML möglich. Auf der in einer von DVDs bekannten Hülle wird eine CD-ROM mit den Versionen für Linux, OS 2 und Windows geliefert. Freigeschaltet kann aber immer nur die gekaufte Version mit der entsprechenden Seriennummer werden. Nach der Installation muss man sich aber wohl oder übel registrieren lassen, um das Programm nutzen zu können. Negativ fällt bei einem Preis von 59 Euro für die normale Version, Pro 79 Euro, Business 199 Euro, Stand Januar 2002, auf, dass das 120-seitige Handbuch nur als PDF vorliegt. Die Konkurrenz unter Windows liefert es dagegen mit. Gerade unter Windows sollte sich Matrixa aber wegen der Konkurrenz Gedanken machen, da es dort einige Alternativen gibt, Star Money, mein Geld. Unter Linux ist allerdings Moniplex 2001 derzeit konkurrenzlos, wenn man seine Konten per HPCI verwalten will. Ansonsten sollte man einen Blick auf GnuCash, Capital oder Monidance werfen, um nur einige zu nennen. Das war ein Beitrag von Dirk Hase, vertont von Ingo Ebel.
So, Dankeschön für den Beitrag. Jetzt geht's weiter. Vorher aber noch eine kleine private Sache, sag ich mal. Das Open Project Network suchen immer noch deutsche Server. Wer Interesse hat, kann sich einfach mal melden. Vielleicht einfach mal nach irc.openprojects.net connecten und dann mal beim Staff nachfragen. Jetzt kommen wir zum letzten Artikel, und zwar ein Artikel über Dateisysteme. Und wer glaubte, dass iNodes bis jetzt ein Produkt von Apple war, der sollte sich das mal ganz genau anhören und weiß danach besser. Heute will ich gemeinsam mit euch einen kleinen Abstecher ins Dateisystem wagen. Es soll dabei um ein paar wichtige Konzepte jeder Unix-verwandten Dateiverwaltung gehen, wie Linux ja eine hat. Man gibt ls ein und sieht die angezeigten Dateinamen. Wird das lange Ausgabeformat verwendet, dann sind zu den Namen auch gleich die wichtigsten Informationen wie Größe, Berechtigung und so weiter aufgelistet. Streng genommen handelt es sich jedoch um eine aus Gründen der Übersichtlichkeit vorgenommene Täuschung. Die Eigenschaften einer Datei oder eines Verzeichnisses sind nämlich nicht einem Namen eindeutig zugeordnet. Die Betonung liegt hier auf eindeutig, denn selbstverständlich adressiert der Name Merkmale sowie Inhalte jedes Objektes, das einen Verzeichniseintrag und damit einen Namen hat. Aber anstatt nun von Hardlinks zu schwärmen, lasst mich vorerst die einzelnen Teile des Dateisystems näher beschreiben. Da haben wir zunächst die Inode-Liste. Der Inhalt einer solchen besteht, Teufel auch, aus sogenannten Inodes, welche fast alle Verwaltungsdaten enthalten. Fast alle? Richtig, denn einen Namen wird man dort vergeblich suchen. Jede Datei, jedes Verzeichnis, jedes Gerät, jede Namepipe und jeder Domain-Socket hat einen Inode-Eintrag. Inode steht übrigens für Index-Node und umfasst so wichtige Informationen wie Größe und Position der zugehörigen Daten, Datum der letzten Datenänderung, Datum des letzten Zugriffs, Datum der letzten Inode-Veränderung, ID des Eigentümers, ID der Gruppe, Rechte für Eigentümer, Gruppen und die anderen, Anzahl der Links, Reference Count. Um Inode-Einträgen für Menschen taugliche Bezeichnung zu verpassen, gibt es Verzeichnisse. Auch ein Verzeichnis wird durch eine Inode verwaltet. Im Datenteil selbiger befinden sich die einzelnen Verzeichniseinträge, die je einen Namen genau einer Inode-Nummer zuordnen. Dabei ist es nicht nur denkbar, sondern ausdrücklich vorgesehen, dass insgesamt mehr als ein Verzeichniseintrag zu einer Datei existieren kann. Mittels ln-Kommando besteht nun die Möglichkeit, solche sogenannten Hardlinks anzulegen. Dabei wird einfach ein weiterer Verzeichniseintrag erzeugt, der auf die entsprechende Inode verweist. Deren Reference Count erhöht sich dadurch klarerweise um 1. Wichtig ist auch, dass nachträglich niemand mehr sagen kann, welcher Verzeichniseintrag nun zuerst auf einen bestimmten Inode-Eintrag verwiesen hat. Aus Anwendersicht ist es also völlig unmöglich, die Originaldatei ausfindig zu machen. Für Verzeichnisse wird das Konzept der Hardlinks nicht unterstützt, da hier der Reference Count nicht die Anzahl der Links reflektiert. Vielmehr zählt der zweckentfremdet die Anzahl der direkten Unterverzeichnisse, wobei die Einträge Punkt und Punkt Punkt stets mitgezählt werden. Hat ein Reference Count den Wert 0, so handelt es sich konsequenterweise um einen freien bzw. gelöschten Inode-Eintrag. Für den geneigten Hörer sei am Rande noch erwähnt, dass Linux dem Verzeichnis slash die nur für diesen Zweck reservierte Inode Nummer 2 zuordnet. Aktive Mount Points von virtuellen Dateisystemen werden übrigens mit Inode 1 angezeigt. Letztlich bleibt noch die Frage offen, ob es denn wirklich keine Möglichkeit gibt, auch Verzeichnisse irgendwie zu verlinken. Und siehe, es gibt sie. Sogenannte symbolische Links lösen das Problem, indem sie statt der Inode-Nummer des Originals seinen Namen enthalten. Im Wesentlichen steckt hinter einem symbolischen Link eine unsichtbare Datei samt Inode-Eintrag, in der geschrieben steht, auf welchen Pfadnamen sich der Link bezieht und im Falle seiner Verwendung auflösen soll. Daraus ergibt sich auch eine zweifelsfreie Unterscheidbarkeit des Originals von jedem symbolischen Link, der nur darauf verweist. Symbolische Links erzeugt ebenfalls der ln-Befehl, und zwar muss dafür die Option -s angegeben werden. Auch wenn es noch einiges über Superblöcke, Freelisten und dergleichen zu plaudern gäbe, möchte ich meine Ausführungen zum Thema an dieser Stelle nun beschließen. Das war ein Beitrag von Harald Stoiber, gesprochen von Moritz Renk. Und das war sie auch. Radio Tux Sendung 18 ist auch schon wieder vorbei. Beteiligt an dieser Sendung waren Ingo Ebel, Harald Stoiber, Florian Burkhardt, Dirk Hase und ich. Und mein Name ist Moritz Renk. Wenn ihr einen Kommentar zu dieser Sendung habt, den könnt ihr uns gerne zukommen lassen. Und zwar könnt ihr eine Mail schicken an info@linuxveras.de oder auf unsere berühmte Voicebox sprechen. Die Nummer findet ihr auf unserer Homepage unter der Rubrik Radio Tux. So, das war's jetzt wirklich. Ich sag tschüss und in 3 Wochen ist Ingo Ebel wieder am Mikrofon.
Radio Tux wird präsentiert von Linux for Us. www.linuxforus.de